Manche haben Bibeln in der Hand. Andere sprechen Gebete, danken Gott. Am 6. Januar 2021 stürmen Trump-Anhänger gewaltsam das US-Kapitol. Mit dabei christliche Nationalisten, zum Beispiel Anhänger der sogenannten New Apostolic Reformation. Die glauben,
Trump ist also das Gute und wer gegen Trump ist, ist von Dämonen besessen. Und Dämonen darf man hassen,
sagt unser Reporter Maxi Rieger. Sollte Trump die kommende US-Wahl verlieren, dann befürchten viele, es könnte wieder zu Ausschreitungen kommen. Auch radikale christliche Gruppen könnten zu Gewalt aufrufen. Wir fragen uns deshalb heute, was steckt hinter dieser New Apostolic Reformation Gruppe und was wollen die genau?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema raus und packen das für euch aus. Wir liefern euch persönliche Eindrücke und ordnen das Ganze auch ein. New Apostolic Reformation, kurz NAR. Ich gebe zu, ich habe bis zu dieser Folge Unboxing News noch nie von denen gehört. Wikipedia kennt sie, aber einen Artikel auf Deutsch gibt's noch nicht. Gut, dass wir Maxi Rieger haben.
Seit ich mich mit denen beschäftigt habe, finde ich das wirklich beängstigend, was das für eine Bewegung ist.
Maxi hat für uns den Experten zu dem Thema interviewt. Matthew Taylor ist das. Matthew Taylor forscht in den USA seit Jahren zu rechten christlichen Gruppierungen. Sein neuestes Buch heißt The Violent Take It by Force. Also die Gewalttätigen nehmen es sich mit Gewalt. Ist jetzt auch nicht gerade ein beruhigender Buchtitel. Wie ist Matthew Taylor dazu gekommen, sich mit der NAR zu beschäftigen?
Also Taylor ist in einer evangelikalen Familie aufgewachsen, hat also schon früh in seiner Kindheit, in seiner Jugend Aspekte von diesem Glauben selbst erlebt und hat sich dann entschieden, sich wissenschaftlich mit dem Christentum zu beschäftigen, aber auch mit dem Islam. Und dann macht er seinen Master in Theologie und 2008 hört er dann das erste Mal von eben dieser New Apostolic Reformation, weil die damalige Vizepräsidentschaftskandidatin der Republikaner, Sarah Palin, Verbindungen dahin hat.
I first heard about the New Apostolic Reformation around 2008, when they really started breaking on the scene because of Sarah Palin and her association with the NAR. And at the time, though, I mean, I was a master's student. I thought it sounded goofy and silly and very far out there.
Also Taylor denkt sich, okay, das hört sich albern an und komisch an, was sie da glauben und das ist nicht wirklich relevant. Das ändert sich dann aber 2020.
2020 in the election, I was watching as more and more of these extreme messages were making their way into evangelical social media, especially after the election.
Er bemerkt, wie immer mehr extreme Inhalte über evangelikale Netzwerke verbreitet werden. Und das spitzt sich dann zu dem, was wir dann am 6. Januar 2021 erleben, nämlich den Sturm auf das Kapitol.
Wie hat Matthew Taylor diesen Sturm aufs Kapitol erlebt damals oder mitverfolgt?
Also er schickt an dem Morgen des 6. Januars sein Skript für das erste Buch, was er geschrieben hat. Also das ist ein richtiger Meilenstein für ihn. Das ist ein richtig wichtiger Tag für ihn, also auch ein Grund zur Freude. Mhm. Und dann sieht er eben im Fernsehen, was in Washington passiert. Und er sieht eben auf Twitter, dass andere Forscher auch Bilder von religiösen Symbolen am Kapitol posten.
I was following the news coverage. I could see in the crowds many of the Christian symbols, things like Christian flags. I could see Christians speaking in tongues and prophesying in some of the videos. So I was aware enough of the religiosity of it and that it was Christian.
Er realisiert also, das hat was mit Religion zu tun, mit christlichen Symbolen. Und das Gefühl sorgt dann bei Taylor dafür, dass er unbedingt verstehen will, was genau steckt denn dahinter?
Und an was genau glauben die Menschen, die da beim Sturm auf das Kapitol beteiligt waren?
Also er entdeckt, dass es ein ganzes Netzwerk von Menschen gibt, die ihre eigenen Kirchen aufgebaut haben, außerhalb von dem System, was wir jetzt gemeinhin als die evangelische oder die katholische Kirche verstehen. Diese Anführer der Kirchen verstehen sich selbst als Apostel oder Propheten, also als jemand, der Gottes Botschaft auf der Erde verbreitet. Ich fand das erstmal komplett merkwürdig, finde ich auch immer noch merkwürdig, dass sich Menschen als Aposteln bezeichnen. Aber Taylor übernimmt diese Bezeichnung wirklich konsequent, weil er sagt, die Hunderttausenden, wenn nicht Millionen, die zuhören, für die sind das wirklich Apostel. Und man darf auch nicht den Fehler machen, sagt Taylor, die Anführer der NAR zu unterschätzen. Das sind nämlich herausragende Kommunikatoren.
The New Apostolic Reformation leaders are brilliant communicators. To the degree that I think their critics completely underestimate their intelligence and their capacity.
Die sind charismatisch und die können deswegen die Gläubigen davon überzeugen, sich an sogenannter geistlicher Kriegsführung zu beteiligen.
Was genau bedeutet denn geistliche oder spirituelle Kriegsführung?
Das war der Part, wo ich im Interview mit Taylor wirklich gedacht habe, okay, das macht mir Angst. Die Grundüberzeugung der NAR-Anhänger ist, es gibt Gut und Böse und auf der Seite des Guten kämpfen Engel, die Gott erschaffen hat, und auf der Seite des Bösen kämpfen Dämonen, die der Teufel erschaffen hat. Das gibt es jetzt erstmal auch in anderen Religionen, aber für die Anhänger sind diese Dämonen wirklich real.
These demons are not theoretical for them. They imagine them, they name them, they picture them.
Also die bekommen Namen, die werden sich konkret vorgestellt. Und diese Vorstellung von Gut und Böse, die wird direkt auf die Gesellschaft übertragen.
When they think of society, they think of everyone as either being in the possession of God or the possession of the demons. And so even in their mind, Christians who don't share their politics must be influenced by demons.
Wer ihren Glauben nicht teilt, der ist also besessen von Dämonen oder zumindest unter dem Einfluss von Dämonen. Und bei der geistlichen Kriegsführung geht es dann darum, die Engel Gottes im Kampf gegen diese Dämonen zu unterstützen, zum Beispiel durch Gebete.
Aber jetzt sind Gebete ja erstmal keine Gewalt, so wie man das ja dann beim Sturm auf das US-Kapitol aber ja erlebt hat.
Das stimmt, aber es gibt noch eine weitere Komponente, nämlich die Art der Gottesdienste. Das sind eher Rockkonzerte. Also Musik spielt eine wirklich ganz zentrale Rolle und die Menschen erleben da tiefe spirituelle Erlebnisse.
If you were trying to psychologize it, call it kind of a collective hallucination, but they'll claim that suddenly gold dust will be floating around in the sanctuary.
Also Psychologen würden von einer kollektiven Halluzination vielleicht sprechen, aber die Menschen da sagen, sie haben wirklich goldenen Staub in der Kirche gesehen. Und das berührt dich so tief im Inneren, dass rationale Argumente auch nichts mehr bringen.
Aber selbst das, also wenn man jetzt goldenen Staub sieht, ne, ist ja erstmal auch kein Problem. Kann man ja. Also, weißt du?
Was ich meine? Genau, ja, genau. Das sagt auch Taylor. Er sagt, ja, sollen sie machen. Alles gut. Das Problem bei der NAR ist, da werden diese religiösen, spirituellen Erlebnisse mit Politik verbunden.
You might experience holy laughter and have 15 minutes of just uncontrollable laughter and joy. You might have an experience of speaking in tongues or of perceiving a miracle. And then that gets paired with a political message. And it says, that experience you just had proves that Donald Trump is the solution for America.
Du kannst ein Wunder erleben in der Kirche und dann wird dir direkt danach gesagt, dieses Erlebnis beweist, dass Donald Trump die Lösung für Amerika ist. Trump ist also das Gute und wer gegen Trump ist, ist von Dämonen besessen. Und Dämonen darf man hassen. Dämonen darf man bekämpfen. Und Taylor sagt aus seinen Erfahrungen, aus den Gesprächen, die er geführt hat, aus den Schriften und Predigen, die er gelesen und gesehen hat, das kann eben dann zu Gewalt im richtigen Leben führen. Denn wenn du weißt, du bist gut und die anderen sind böse, warum solltest du dann mit diesen Leuten sprechen?
If you know that your side has the insights of the angels, has the very divine revelation behind it, and the other side is full of demons, why would you ever talk to those people? Those people need to be conquered. Those people need to be converted. Those people need to be at the extreme end, maybe eradicated.
Und da musste ich wirklich schlucken. Also, das heißt, im extremen Fall werden Menschen ausgelöscht oder könnten ausgelöscht werden mit einer religiösen, politischen Begründung. Und das ist eben das, was diese Bewegung so gefährlich macht.
Wenn man das so hört, die Glaubensauffassung, das klingt erstmal natürlich richtig, richtig krass und wirklich beunruhigend. Die Frage ist aber natürlich, wie groß ist diese Gruppe und wie viel Einfluss haben die? Um das besser einschätzen zu können, habe ich mit Annika Brockschmidt gesprochen.
Ich bin freie Journalistin. Mein Schwerpunkt liegt auf der religiösen Rechten, vor allem in den USA, und die Verbindung zu Rechtsextremismus.
Religiöse Rechte ist erstmal auch ein relativ schwammiger Begriff, sagt Annika auch selber. Aber was die religiöse Rechte eint, ist der Glaube, dass die USA ein christliches Land sind und nach christlichen Gesetzen regiert werden sollten. Da gehen wir auch gleich näher drauf ein. Ja, und die NAR, die gehört als eine Gruppierung eben dazu. Aber wie viele Anhänger haben die?
Dadurch, dass es quasi kein Register gibt, ist es sehr schwer, eine genaue Zahl zu sagen. Mhm. Das, was ich von Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit der NAR zu beschäftigen, von Forschenden gehört habe, ist, dass sie die Zahl auf mehrere Millionen in den USA schätzen. Global, da haben wir ein paar Zahlen, auch hier, wie gesagt, nicht unter dem Begriff NAR, sondern charismatische Christen. Wir haben weltweit 305 Millionen charismatische Christen. Ganz kurz zum Begriff charismatisch, weil das wahrscheinlich nicht jedem was sagt. Das bedeutet jetzt hier im theologischen Sinne nicht irgendwie begabt beim Reden, aber es ist so ähnlich, sondern es bezeichnet eine Form des Christentums, ist quasi auch hier ein Genre des Christentums, das sich auf Geschenke Gottes durch den Heiligen Geist konzentriert. Das heißt, Gaben wie Prophezeiung, Vorsehung, geistige Kriegsführung, Wunderheilung, Gesundbeten und so weiter und so fort. Also übernatürliche Gaben, die, so glauben die Anhänger dieser Form des Christentums, durch Gott via den Heiligen Geist, also an die Gläubigen, gegeben wurden. Und das ist jetzt nicht nur ein Phänomen aus den USA, sondern die theologische Vision hinter der NAR ist, dass man, ja klar, zuerst das Land in Anführungszeichen für Gott zurückgewinnt, aber als zweiten Schritt dann auch die Welt.
Und welche Verbündete haben die? Also ist es dann irgendwie ein Netzwerk, in dem die operieren? Sind da Rechtsextreme mit drin, Verschwörungsanhänger? Oder was sind so, ja, deren Umfeld, wo die dann eben unterwegs sind?
Das ist teilweise extrem unterschiedlich. Also was mir vor allem im Bezug jetzt auf den Wahlausgang Sorge macht, auch wenn Kamala Harris gewinnen sollte, ist das, was passiert, sollte sie verlieren. Du hast gerade gefragt, wer gehört dazu? Der Grund, warum mir das Sorge macht, ist nicht nur, weil es halt sein kann, dass einzelne Leute, die so radikalisiert wurden durch diese Sprache von geistiger Kriegsführung, sondern auch, dass zunehmend, und das haben ReporterInnen, die sich besonders mit so charismatischen Erweckungsveranstaltungen beschäftigen, ja, also so große Revival-Rallies, auf denen geistige Kriegsführung praktiziert wird, dass die in den letzten Monaten gesagt haben, es fällt auf, dass immer häufiger dort Proud Boys auftauchen, also Milizmitglieder, die sich taufen lassen. Wir wissen ja, die Proud Boys waren auch schon betend am Kapitol dabei. Das heißt, es ist jetzt nicht komplett neu, aber dass es in den letzten Monaten vermehrt vorgekommen ist, zeigt uns, hier werden also Leute, die schon bewaffnet sind, die schon ein eigenes Netzwerk haben, landesweit, die bereits über rechtsextreme Ideologie verfügen, die bekommen jetzt hier noch einen theologischen Überbau, der ihren Auftrag, eventuell auch zu den Waffen zu greifen, jetzt hier noch theologisch untermauert. Und das ist, glaube ich, eine potenziell explosive Mischung. Das heißt nicht, dass was passieren muss, aber es sollte zumindest alle Alarmglocken schrillen lassen. Und gleichzeitig führen aber auch Verbindungen der NAR bis in höchste politische Kreise.
Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson zum Beispiel, Republikaner, soll Verbindungen zur NAR haben. Was genau wollen die erreichen? Also mal davon abgesehen, dass Trump auf jeden Fall Präsident werden soll. Annika Brockschmidt sagt, der christliche Nationalismus ist da ganz zentral.
Christlicher Nationalismus ist die Verschmelzung von politischer und religiöser Identität. Das heißt, nach deren Vorstellung sind die USA als explizit christliches Land gegründet worden und sollen auch dahin in Anführungszeichen wieder zurück. Ich sage wieder zurück, weil das ein Zustand ist, den es jetzt so nie gegeben hat. Aber Das ist also der Glaube daran, dass rechtgläubige Christen, ich sage rechtgläubige, weil die würden zum Beispiel liberale oder progressive Christen nicht als echte Christen ansehen.
Sie sind die einzig wahren, sie sind die einzig richtig wahren. Auffassen.
Genau, sie sind die einzigen, die das Schloss geknackt haben.
Ja.
Also dass die Verpflichtung rechtgläubiger Christen sei, sich alle Bereiche von politischen und kulturellen Institutionen der Gesellschaft untertan zu machen. Und diese Bereiche nennen sie dann die sieben Berge. Dazu gehört zum Beispiel Erziehung, Medien und so weiter und so fort. Also Herrschaft über sämtliche relevanten Bereiche der Gesellschaft zu etablieren, sowohl kulturell als auch politisch. Also dass Christen einen Herrschaftsauftrag von Gott bekommen haben. Und das ist auch der Punkt, warum das eine antidemokratische theologische Vision ist. Mhm. Weil Gottes Wille sei, dass Christen herrschen, unabhängig davon, was die Mehrheit der Gesellschaft des Landes will.
Das heißt, sie wollen einen Staat, der komplett in der Hand sozusagen ihres christlichen Fundamentalismus ist, in allen Bereichen, ohne irgendeine Trennung von Kirche und Staat, whatever, eigentlich alles dem unterordnen. Ich habe mich jetzt gefragt, also du hast gesagt, wenn Trump nicht gewinnt, hast du Sorge davor, dass die auch wieder daran beteiligt sein könnten, eben das Wahlergebnis anzugreifen, zu sagen, ja, die Wahl wurde gestohlen, es könnte zu Ausschreitungen kommen. Mhm. Ich habe mich aber auch gefragt, was denn, wenn Trump gewinnt? Dann werden die ja wahrscheinlich auch deutlich mehr Einfluss bekommen, oder?
Genau, und das liegt auch daran, dass wir das schon in Trumps erster Amtszeit gesehen haben, auch wenn es darüber relativ wenig Berichterstattung gab. Und Trump ist es tatsächlich zu verdanken aus ihrer Sicht, dass sie seit seiner ersten Amtszeit überhaupt, ich sag mal, in die engste Einflusssphäre der Führungsfiguren der politischen und religiösen Rechten vorgedrungen sind. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, die religiöse Rechte, da hatten Leute, die aus diesem NAA-Milieu kommen, die hatten da jahrzehntelang nichts zu sagen. Die wurden, wenn überhaupt, nur mit spitzen Fingern angefasst. Ja? Also Trump hat, indem er Paula White zu seiner spirituellen Beraterin gemacht hat, die auch ein Büro im Weißen Haus hatte, hat er letzten Endes die Machtverhältnisse in der religiösen Rechten selbst verändert. Und das sehen wir bis heute daran, wer auf solchen Trump-Rallies spricht. Also erst vor, ich glaube, letzten Monat war es, hat J.D. Vance, Trumps Vizekandidat, eine Veranstaltung zusammen mit Lance Wallnau, einem der bekanntesten Apostel, der dieses Sieben-Berge-Mandat, sich diesen Begriff ausgedacht hat, zusammen eine Wahlkampfveranstaltung für Trump gemacht. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Leute, die da am Rand stehen und predigen, sondern die haben Beziehungen bis tief in die höchste Machtriege der Republikanischen Partei unter Donald Trump.
Beunruhigend.
Ja, sehr.
Wie blickt Matthew Taylor, der in den USA ja zur NAR forscht, jetzt auf diese US-Wahl? Macht er sich auch Sorgen, dass es wieder zu Gewalt kommen könnte? Dass christliche Nationalisten im Falle einer Wahlniederlage Trumps wieder mit auf die Straßen gehen, mobilisieren? Das habe ich Maxi Rieger am Ende noch gefragt.
Er hat mir da eine Geschichte aus der Bibel erzählt, die Geschichte von Jehu. Als König Ahab stirbt, übernimmt Jehu die Macht, aber Ahabs Frau Isabel lebt noch. Und sie steht für Feminismus, für sexuelle Freizügigkeit, also für Sünde. Und deswegen tötet Jehu sie auf wirklich brutalst mögliche Art und Weise.
Her blood spatters their horses. And then he tramples her with his horse and goes and has a meal. And while he's eating, Jezebel's body, her corpse, is consumed by wild dogs.
Sie wird aus dem Fenster geworfen, Jehu trampelt mit dem Pferd auf ihr herum und dann wird sie von Hunden gefressen. Also es ist wirklich ekelhaft, aber einige NAR-Apostel sagen inzwischen, Trump ist Jehu.
And the way that they're talking about it right now, Donald Trump is a Jehu and Kamala Harris is a Jezebel. And they don't mean that metaphorically.
Trump ist Jehu und Kamala Harris ist Isabel. Und sowas wird tatsächlich gerade gepredigt. Und das geht ihm richtig nah, weil er eben auch selbst Christ ist und weil er eben auch weiß, das passiert im Namen des Christentums, auch wenn viele Kirchen diese Rhetorik ablehnen.
As a Christian, this stuff is so loathsome to me, because I can't reconcile it with Jesus. I can't reconcile it with the character of Jesus. If this was Christianity, if this was the only Christianity, I would not be a Christian.
Er kann diese Art des Glaubens einfach nicht mit seinem Bild von Jesus in Einklang bringen. Und wenn das die einzige Art des Christentums wäre, dann wäre er kein Christ.
Das muss man an der Stelle vielleicht auch wirklich nochmal betonen. Die NAR und auch andere christliche Nationalisten, die sind auch sehr, sehr umstritten, auch innerhalb anderer christlicher Gruppen. Und die bekommen auch Gegenwind von denen. Also es gibt christliche Gruppen, die sagen, mit diesem demokratiefeindlichen Teil wollen wir nichts zu tun haben. Das war Unboxing News. Das Team heute, Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr keine Folge und teilt uns auch gern, empfehlt uns weiter, damit auch andere uns finden. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.